BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Es gibt ein aktuelles, neues Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen. Und darin zeichnen die Ökonomen ein, wie ich finde, dramatisches Bild bezüglich des Zustandes der deutschen Wirtschaft.
Ich bin nicht sicher, ob in der Politik und in der Gesellschaft der Ernst der Lage verstanden worden ist. Wir brauchen größere Veränderungen.
Also entscheidend ist, so banal das klingt, was hinten rauskommt. Und das sagt einfach, es sind noch zu viele Fragen offen, die jetzt schnell geklärt werden müssen.
Wir haben Standortnachteile im europäischen Vergleich, aber auch im Vergleich zu den USA und zu China.
Da passiert nicht viel. Wir müssten an den Standortbedingungen einfach konsequent und auch sehr überzeugend schnell arbeiten.
Wir erleben einen massiven Einbruch an Wettbewerbsfähigkeit, begründet in hohen Energiekosten, zu hohen Löhnen und Gehältern und unzureichenden Produktivitätszuwächsen. China ist zunehmend ein sehr ernstzunehmender Wettbewerber. Wir verlieren auf entscheidenden Märkten, auch entscheidenden Märkten der Zukunft und vor allem der Zukunft für unseren Wohlstand. Was mich ein bisschen gewundert hat im Gutachten, ist allerdings, dass die Ökonomen relativ wenig Vorschläge gemacht haben, was denn nun zu tun sei. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich spreche mit einer der Autoren des Berichtes, mit Professorin Veronika Grimm, um von ihr zu erfahren, was denn Rezepte sein könnten, um Deutschland wieder auf Kurs zu bekommen. Darum geht es in diesem Podcast. Ich fand es sehr spannend in der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Zurzeit gibt es eine Menge KI-Akteure, die viel Lärm und große Versprechungen machen. Aber die Wahrheit ist, die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Mit der intelligenten Plattform von ServiceNow durchdringt KI jeden Geschäftsbereich ihres Unternehmens und transformiert so die Arbeit ihrer Mitarbeiter, damit sich ihre Mitarbeiter auf die Arbeit konzentrieren können, auf die es ankommt, die Arbeit, die sie lieben. Denn wenn ihre Mitarbeiter besser arbeiten können, funktioniert alles besser. Lassen Sie die KI arbeiten für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Entwickler, für Ihre Kunden, für alle. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Bevor wir anfangen, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Ulf Poschardt, dem Chefredakteur der Welt, mache ich anlässlich der Bundestagswahl einen weiteren Podcast. Unter dem Titel Mega – Make Economy Great Again diskutieren wir die wirtschaftspolitischen Herausforderungen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja aus diesem Podcast schon ganz gut kennen, und die wirtschaftspolitischen Antworten der Parteien. Ganz klar mit dem Ziel, den Bundestagswahlkampf in die Richtung zu treiben, dass wir weniger über Personen sprechen, sondern mehr über Wirtschaft. Vielleicht hören Sie mal hinein, aber bitte zusätzlich, nicht statt in den BTO-Podcast. In diesem Sinne, jetzt geht's los. Der Deutschlandfunk berichtete in dieser Woche über das neue KfW-Förderprogramm Jung kauft alt, mit dem die Bundesregierung Familien mit geringen und mittleren Einkommen beim Erwerb einer Bestandsimmobilie unterstützen will.
Deutschlandfunk Kultur.
Eigentlich wären die Oettingers die perfekte Familie für das Förderprogramm Jung kauft alt der Bundesregierung. Sie sind jung, haben ein sehr altes, teilweise denkmalgeschütztes Haus gekauft und wollen es energetisch sanieren.
Also interessiert hätte es uns bestimmt. Die Frage ist immer, inwieweit man gerade bei einem denkmalgeschützten Haus das nutzen kann. Da spielt halt nicht nur, wir wollen das sanieren, sondern da sagt halt die Behörde ganz klar, das dürft ihr und das dürft ihr nicht.
Irina Behrenfeld ist Referentin für Wohnungs- und Vermögenspolitik in der Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen LBS in Berlin. Sie kritisiert am Förderprogramm Jung kauft alt.
Es werden nur sehr alte Immobilien gefördert im schlechten energetischen Zustand, die innerhalb von 4,5 Jahren auf einen top-energetischen Zustand gebracht werden müssen. Und diese Kombination macht es halt schwierig, überhaupt jemanden zu finden, für den das vorstellbar ist.
Kaum einer bewirbt sich. Nach Recherchen des Deutschlandfunks ist die Zahl der bisher gestellten Anträge für das Anfang September gestartete Programm verschwindend gering.
Ich fand das interessant, denn dieses Beispiel steht sehr symptomatisch für die Politik heutzutage. Es gibt eine gute Idee. Hier konkret, statt nur Neubau zu fördern, auch die Modernisierung zu fördern. Diese Idee wird dann mit vermeintlich weiteren guten Vorsätzen verknüpft. Man will die Welt besser machen, aber man scheitert dann an den wirtschaftlichen Realitäten. Denn so ein Programm muss sich einfach rechnen. Etwas, was scheinbar keiner in den Ministerien bedacht hat. Konkret. Die Käufer erwerben die Immobilie zur Eigennutzung. Die Wohnimmobilie muss zum Zeitpunkt der Antragstellung eine schlechte Energieklasse haben, also F, G oder H. Und der Käufer muss sich dann verpflichten, die Immobilie innerhalb von 54 Monaten ab der KfW-Förderzusage energetisch mindestens auf das Niveau eines Effizienzhauses 70 EE zu sanieren. Einmal abgesehen davon, dass der tatsächliche Energieverbrauch in diesen Häusern gar nicht mit dem theoretischen übereinstimmt, wie wir im Podcast 238 mit dem Titel Politbürokratie verhindert Klimaschutz ausführlich erklärt haben, ist es ganz einfach so, dass sich gerade die jungen Familien diesen baulichen und damit auch finanziellen Aufwand kaum leisten können. Auch nicht mit der Förderung. Das Ganze passt sehr gut in das Bild eines Staates, der immer mehr steuernd eingreift und wenn es nicht funktioniert, noch mehr eingreift. Nehmen wir als weiteres Beispiel nochmal die Wohnungspolitik. Bekanntlich wächst die Nachfrage nach Wohnraum seit Jahren deutlich schneller als das Angebot, und zwar in den Ballungszentren. Warum? Es gibt mehr Zuzug in die Städte, es gibt mehr Einpersonenhaushalte, es gibt einen größeren Flächenverbrauch pro Kopf und wir erleben bekanntlich eine sehr hohe Migration. Gleichzeitig wird nicht ausreichend gebaut. Mit dem Ziel, dem Angebot etwas Zeit zu kaufen, auf die gestiegene Nachfrage aufzuschließen, hat die Politik vor einigen Jahren die Mietpreisbremse eingeführt und gleichzeitig noch die Kappungsgrenze erfunden, also eine Begrenzung, wie viel Mieterhöhung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zulässig ist. Die Politik hätte die Zeit nutzen sollen, um gleichzeitig am Angebot etwas zu ändern. Doch das hat sie nicht getan. Das Problem ist nicht kleiner geworden, sondern die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage ist weiter gestiegen. Und jetzt passiert das, was Ökonomen als Interventionsspirale bezeichnen. Also verspricht die Politik weitere Eingriffe. Konkretes Beispiel: die Grünen. Der Co-Parteivorsitzende der Grünen, Felix Banatschak, kündigte an, nun deutschlandweit über einen Mietendeckel nachzudenken.
Nicht nur in Großstädten ist die Frage des bezahlbaren Wohnens die soziale Frage unserer Zeit. Und wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen sich ihre Miete auch noch leisten können. Und das bedeutet, dass wir auch uns vorstellen können, in besonders angespannten Wohnlagen auch mit Mietenstopps vorzugehen. Aber das Wichtige wird sein, die Mietpreisbremse jetzt nicht nur irgendwie zu erhalten, sondern so weiterzuentwickeln, dass die Schlupflöcher geschlossen werden, beispielsweise bei möblierten Wohnungen, die von den bisherigen Regelungen nicht erfasst sind.
Mietenstopps ändern natürlich nichts an dem grundlegenden Problem, dass es zu viel Nachfrage und zu wenig Angebot gibt. Man verschleiert damit nur das Problem. Das passt aber ins Bild. Bei der Energiepolitik setzen die Grünen auf die gleiche Strategie. Auf dem Parteitag wurde gesagt, dass der Strom nun nicht nur grün sein solle, sondern auch günstig. Da wir wissen, dass ein System mit erneuerbaren Energien aufgrund von Backups und Doppelstrukturen strukturell immer teuer sein muss, bedeutet das übersetzt nichts anderes als, die Kosten sollen verschleiert werden. Wie schon im Zusammenhang mit der EEG-Umlage gemacht, sollen die Kosten quasi nicht mehr in der Stromrechnung erscheinen, sondern vom Staat übernommen werden. Also vom Steuerzahler oder gar noch auf Pump. Natürlich ist damit der Strom nicht billig geworden. Es wird nur kostenmäßig verschleiert, wer dafür bezahlen muss. Was den Wohnungsmarkt betrifft, habe ich in früheren Podcasts schon erklärt, dass jede Art der Deckelung und Begrenzung des Mietanstieges natürlich höchst ungerecht ist. Warum? Es schützt die Besitzenden von Wohnungen zulasten von jenen, die neu in den Markt eintreten. Es begünstigt tendenziell Alte vor jungen Menschen. Und es führt natürlich zu Ausweichreaktionen, wie das Vermieten von möblierten Wohnungen oder eben überhöhte Ablösezahlungen für Möbel oder Ähnliches. Und es führt ganz sicherlich nicht zu mehr Angebot. Was getan werden müsste, um im Wohnungsmarkt Fortschritte zu erzielen, war Gegenstand der Folge 187 mit dem Titel Wohnungsmarkt statt Wohnungsnot. Hier kann ich nur sagen, die Folge lohnt es sich auf jeden Fall nochmal anzuhören. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat sich gerade in seinem aktuellen Jahresgutachten genau mit diesem Thema beschäftigt und sich für einen Abbau von Regulierung im Wohnungsmarkt ausgesprochen. In dem Gutachten kann man unter anderem Folgendes lesen.
In Deutschland kam es vor allem in Ballungsräumen in den vergangenen 15 Jahren zu einem starken Preisanstieg im Wohnungsmarkt. In diesem Zeitraum hat die Wohnraumnachfrage in Ballungsräumen stark zugenommen. Dies ist zum einen durch einen Anstieg des Anteils der Ein-Personen-Haushalte bedingt, die einen höheren Flächenbedarf pro Person aufweisen, und zum anderen durch einen starken Bevölkerungszuwachs, der auf Zuwanderung zurückzuführen ist und sich auf Ballungsräume konzentriert. Dagegen wurde das Wohnraumangebot in den Ballungsräumen zu wenig ausgeweitet, insbesondere aufgrund unzureichender Flächenverfügbarkeit und mangelnder Bautätigkeit. Im Zuge des Preisanstiegs hat sich aufgrund staatlicher Regulierungen der Abstand zwischen Bestandsmieten und Neumieten deutlich erhöht und fällt in den angespannten Wohnungsmärkten der Ballungsräume besonders hoch aus.
Dazu zeigt der Sachverständigenrat eine Darstellung, die die Unterschiede in den Mieten sehr deutlich aufzeigt. Während in Kleinstädten oder auf dem Land der Unterschied zwischen Bestandsmieten und Neumieten bei ungefähr 13,5% liegt, beträgt der Unterschied in den großen Großstädten fast 25%. Da könnte man jetzt sagen, die Mietpreisbremse wirkt. Ja, das stimmt. Aber die Diskrepanz ist natürlich ein Anzeichen dafür, wie verfehlt die Politik ist, wie stark Angebot und Nachfrage auseinanderlaufen und wie stark im Prinzip die Besitzenden zulasten jener, die neu in den Markt eintreten, subventioniert und begünstigt werden. Das führt auch dazu, dass Mieter eben nicht umziehen wollen. Man bleibt lieber in einer zu großen Wohnung, als eine kleinere zu ziehen, die am Ende genauso viel kostet. Der Sachverständigenrat empfiehlt deshalb eben auch eine Deregulierung im Wohnungsmarkt.
Zur effizienteren Nutzung des Wohnungsbestandes in angespannten Wohnungsmärkten sollten Umzugshürden abgebaut werden. Die aktuelle Regulierung der Mietpreise zielt darauf ab, in angespannten Wohnungsmärkten durch die Mietpreisbremse und die abgesenkten Kappungsgrenzen die Mietbelastung zu senken. Insbesondere die abgesenkten Kappungsgrenzen verringern in diesen Märkten allerdings die finanziellen Anreize für Umzüge, da sie die Bestandsmieten stärker dämpfen als die Neumieten. Eine zu restriktive Mietpreisregulierung birgt zudem die Gefahr, dass private Investitionsanreize in Wohnraum verringert werden. Aufgrund dieser negativen Nebeneffekte sollten abgesenkte Kappungsgrenzen und die Mietpreisbremse lediglich temporär gelten und zwingend mit Maßnahmen zur Angebotsausweitung einhergehen. Die Absenkung der Kappungsgrenzen in angespannten Wohnungsmärkten ist grundsätzlich zu hinterfragen. Eine stärkere Gewichtung der Neumieten im Mietspiegel würde die Marktpreise besser abbilden und zu einem geringeren Abstand zwischen Neu- und Bestandsmieten beitragen.
Kurz gefasst, der Sachverständigenrat plädiert dafür, den Markt spielen zu lassen. Und den Bürgern, die sich die Miete nicht leisten können, lieber direkt zu helfen, zum Beispiel mit mehr Wohngeld. Jetzt könnte man ja glauben, die Politik hört darauf. Aber nein, im Gegenteil. Wie wir gesehen haben, denkt die Politik, völlig egal, dass der Weg nicht funktioniert, lasst ihn uns noch konsequenter und noch schneller gehen. Und das, wie gesagt, gilt für den Wohnungsmarkt, für die Energiepolitik, eigentlich für die gesamte Wirtschaftspolitik.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Aus meiner Sicht steht der Wohnungsmarkt symptomatisch für alles, was falsch läuft in der Wirtschaftspolitik hierzulande. Und dass es falsch läuft, das kann man dem Gutachten des Sachverständigenrates erst recht entnehmen. Da ist zunächst die Feststellung, dass es vor allem der Industrie in Deutschland nicht gut geht.
Die deutsche Wirtschaft kommt damit aus der Phase der Stagnation nicht heraus, die seit Beginn der Pandemie und Krisenjahre ab dem Jahr 2020 anhält. Das BIP ist in den vergangenen 5 Jahren real insgesamt lediglich um 0,1% gewachsen. Die schwache Wirtschaftsleistung ist derzeit zu einem wesentlichen Teil auf Rückgänge in der Produktion und Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Gesamtwirtschaftlich sind diese Rückgänge in Deutschland besonders relevant, da der Industriesektor für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im internationalen Vergleich ein großes Gewicht hat.
Die Rückgänge der Industrieproduktion sind vor allem auch deshalb relevant, weil hier sehr viele überdurchschnittlich gut bezahlte Arbeitsplätze angesiedelt sind. Und, auch das wird klar, der Rückgang der Produktion ist nicht die Folge unserer Abhängigkeit von der Weltkonjunktur. Die Probleme sind hausgemacht.
Die positivere Entwicklung der globalen Industrieproduktion und der Weltwirtschaft unterstreicht, dass die industrielle Schwäche in Deutschland spezifische Ursachen hat. Dies und die Dauer der Wachstumsschwäche legen nahe, dass die deutsche Industrie sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. Zum einen ist die bereits hohe Unsicherheit über die allgemeine wirtschaftliche und politische Entwicklung weiter angestiegen. Zum anderen haben sich relativ zum Ausland die Produktionskosten bei schwacher Produktivitätsentwicklung im verarbeitenden Gewerbe stark erhöht. Dies dürfte preistreibend gewirkt haben. Der daraus resultierende Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber China, führt dazu, dass die internationale Nachfrage weniger stützt als in der Vergangenheit.
Dazu zeigen die Experten einige Daten. Zunächst zeigen sie, dass die wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland seit dem Antritt der Ampel massiv gestiegen ist. Da wird der sogenannte Economic Policy Uncertainty Index gezeigt. Und das ist ganz spannend. Historisch gesehen war Deutschland eines der quasi sichersten Länder. Es gab sehr wenig Unsicherheit. Die Welt war unsicherer und Europa war noch unsicherer. Aber Deutschland war ein Hort der wirtschaftspolitischen Stabilität. Seit dem Jahr 2021 hat sich das geändert. Sicherlich nicht nur aufgrund der Ampelpolitik, sicherlich auch aufgrund des Energiekostenschocks infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Nur was man sieht, ist Folgendes. Deutschland schießt nach oben, ist deutlich unsicherer als die Welt, deutlich unsicherer als Europa. Es gab zwar 2023 eine Entspannung im Gleichklang mit der Welt, aber seither haben wir uns deutlich wieder nach oben entwickelt und vor allem deutlich schlechter entwickelt als die anderen Staaten. Wir sind ökonomisch gesehen ausgesprochen unsicher. Und Unsicherheit bedeutet nichts anderes, als dass die Ertragsaussichten sehr, sehr unsicher sind und niemand investiert in so einem Umfeld. Der zweite Faktor, den der Sachverständigenrat anspricht, sind die Energiekosten. Die Sachverständigen zeigen, dass die Strom- und Erdgaspreise, die die industriellen Abnehmer in Deutschland bezahlen müssen, weit höher sind als jene im Durchschnitt des nicht-europäischen Auslands. Und auch höher als im EU-Durchschnitt. Und das gilt besonders für Großabnehmer. Wir haben hier einen massiven Kostennachteil. Den hatten wir bereits vor dem Krieg in der Ukraine. Nur wir können ihn uns immer weniger leisten. Der dritte Faktor, auch das wird im Sachverständigengutachten explizit angesprochen, sind die Lohnkosten. Die Sachverständigen verweisen darauf, dass noch wichtiger als die Energie eben die Lohnkosten sind. Und nachdem Arbeit nicht nur knapp ist in Deutschland, sondern auch sehr teuer, hat das dazu geführt, dass unsere Lohnstückkosten relativ zu anderen Ländern zu stark gestiegen sind. Wir haben also eine preisliche Wettbewerbsfähigkeit verloren. Das sind also die Kostenfaktoren und die politisch bedingte Unsicherheit hierzulande. Und dies trifft nun auf ein immer wettbewerbsfähigeres China. Die Sachverständigen machen sich hier besonders große Sorgen.
Die deutschen Exportpreise sind besonders gegenüber China gestiegen. Da das verarbeitende Gewerbe stark und zunehmend mit China in Konkurrenz steht, wirkt sich dieser preisliche Wettbewerbsnachteil besonders ungünstig aus. Dies schlägt sich in steigenden Marktanteilen Chinas zulasten Deutschlands in Europa und global nieder. Darüber hinaus ist die chinesische Nachfrage nach Zwischen- und Endprodukten aus Deutschland zurückgegangen. Wesentliche Gründe hierfür sind eine Verlagerung industrieller Wertschöpfung von Deutschland nach China und eine steigende Fertigungstiefe der chinesischen Industrie.
Die Schwäche der Industrie wirkt selbstverstärkend und strahlt auf weitere Bereiche der Wirtschaft aus.
Die Schwäche des verarbeitenden Gewerbes dürfte deutliche Auswirkungen auf andere Wirtschaftsbereiche haben. Nicht zuletzt dürfte die industrielle Schwäche und der damit einhergehende Rückgang in der Kapazitätsauslastung die Investitionstätigkeit beeinträchtigen. Da rund 3/4 der in Deutschland hergestellten Industriegüter Investitionsgüter sind, sind hier Selbstverstärkungseffekte der Industrieschwäche zu erwarten.
Das Ganze riecht verdammt nach einer Abwärtsspirale. Hoffen wir, dass es nicht so kommt, aber was natürlich passieren könnte, wäre ein sich selbst beschleunigender Prozess der Deindustrialisierung, der unzureichenden Investitionen und des weiteren Abbaus an Arbeitsplätzen. In Summe sind das keine guten Aussichten für die kommenden Jahre, wie der Sachverständigenrat feststellt.
Der Sachverständigenrat schätzt das Wachstum des Produktionspotenzials im Jahr 2024 auf 0,5% und im Jahr 2025 auf 0,3%. In den folgenden Jahren bis 2029 dürfte das Potenzialwachstum bei etwa 0,3 bis 0,4% pro Jahr liegen. Vom Kapitaleinsatz sind im Projektionszeitraum Wachstumsbeiträge von durchschnittlich etwa 0,3 Prozentpunkten pro Jahr zu erwarten. Der Wachstumsbeitrag der totalen Faktorproduktivität dürfte in den Jahren 2024 und 2025 jeweils bei rund 0,1 Prozentpunkten und im weiteren Projektionshorizont bis zum Jahr 2029 bei etwa 0,3 Prozentpunkten pro Jahr liegen.
Das ist dramatisch. Denn nichts können wir uns leisten, wenn wir nicht schnell einen Kurswechsel hinbekommen. Ohne Wachstum bekommen wir massive Verteilungskonflikte. Ohne Wachstum können wir uns nicht leisten, unseren Staat zu modernisieren. Ohne Wachstum können wir uns schon gar nicht leisten, irgendwelche Klimaprojekte oder ähnliches durchzuführen. Doch was sollten wir tun? Wie könnten wir einen Kurswechsel gestalten? Dazu habe ich im Gutachten nicht wirklich viel Überzeugendes gesehen. Ein bisschen Reform der Schuldenbremse, Sonderschuldentöpfe und ähnliches, aber das Ganze ging mir eigentlich nicht weit genug. Da muss doch mehr gemacht werden, dachte ich mir. Und deshalb habe ich eine der Wirtschaftsweisen, Frau Professorin Veronika Grimm, in meinen Podcast eingeladen, um sie genau danach zu fragen. Das Interview kommt gleich. Vorher noch ein Hinweis von unserem Partner, dem Handelsblatt. Es gibt ein neues Angebot für alle BTO-Hörerinnen und Hörer. Und das ist nur gültig bis zum 8. Dezember. Bis dahin können Sie das Handelsblatt, gedruckt oder digital, mit 50% Rabatt für ein ganzes Jahr abonnieren. Wenn Sie sagen, das möchte ich gerne mal probieren, dann nutzen Sie diesen neuen Link. handelsblatt.com/-50. Alternativ finden Sie diesen Link wie immer auch in den Shownotes. Aber jetzt zu meinem Gespräch mit Frau Professorin Veronika Grimm.
Veronika Grimm ist seit 2024 Professorin für Energiesysteme und Marktdesign an der Technischen Universität Nürnberg. Sie ist zudem Mitglied der wissenschaftlichen Leitung des Energiecampus Nürnberg, Vorständin des Zentrum Wasserstoff Bayern und Direktorin des Laboratory for Experimental Research Nürnberg. 2020 wurde sie in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen und leitete die sogenannte unabhängige Expertinnenkommission Gas und Wärme, umgangssprachlich Gaskommission. Zuletzt war Frau Professorin Grimm in Folge 166 zu Gast.
Sehr geehrte Frau Professorin Grimm, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Herr Stelter, ich freue mich auch.
Frau Professorin Grimm, wir sprechen über das neueste Gutachten des Sachverständigenrates und vielleicht gleich zu Beginn beginnen wir mit einem Thema, für das Sie zuständig waren. Zumindest war es meine Wahrnehmung. Sie haben inhaltlich verantwortet das Kapitel zum Thema Wohnungspolitik und ich finde es ganz bezeichnend, dass gleich Anfang letzter Woche das frisch gewählte Grünen-Vorsitzende gesagt hat, wir brauchen also jetzt Mietendeckel in den großen Städten. Wir müssen also viel mehr tun, um die Mieter zu schützen und Wohnen bezahlbar zu halten. Wie steht denn die Ökonomen zu dem Thema Mietendeckel und macht man mit Mietendeckeln wirklich Wohnen bezahlbar?
Ja, die Wohnungspolitik ist ein großes Spannungsfeld und ich glaube, es wird man im Wahlkampf auch sehr stark merken. Der Wahlkampf wird ja schon auch ein sozialpolitischer Wahlkampf sein. Jetzt fragt sich, was ist eigentlich gute Sozialpolitik? Wie macht man es eigentlich für die Leute tatsächlich dauerhaft bezahlbar, gut zu wohnen? Und da ist, glaube ich, jetzt eine schärfere Deckelung der Mieten zu fordern, genau der falsche Weg, weil das wird am Ende dazu führen, dass das Problem sich zunehmend verschärft. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren ja steigende Preise gesehen, die Mietpreise steigen an. Wir haben eine Kappung der Mieten, wir haben eine Mietpreisbremse, wir haben die Kappungsgrenzen bei den Bestandsmieten. Aber die sind so ausgestaltet, dass man schon vermuten kann, dass die Investitionsanreize dadurch reduziert werden für die Privaten. Und das führt natürlich im Umkehrschluss dazu, dass der Staat immer mehr gefordert wird. Es wird immer mehr nach dem Staat gerufen, aber der Staat wird das finanziell nicht leisten können, was da von ihm gefordert wird. Das heißt, eigentlich führt dieser Weg in immer mehr Wohnraumknappheit und hat Folgeeffekte. Es wird nämlich zu immer mehr Diskriminierung führen. Umso knapper die Wohnungen sind, umso größer die Überschussnachfrage in den Ballungsräumen, desto besser können ja auch Vermieter, die das wollen, gegen die Gruppen diskriminieren, die sich vielleicht sogar die Wohnung leisten können, aber nicht gern gesehen sind. Und das ist dann eben auch schon ein Problem für die Gesellschaft, wenn dann der Diskriminierung Tür und Tor geöffnet ist und dann zum Beispiel alleinerziehende Mütter, egal ob sie sich das leisten können oder nicht, am Ende gar keinen Zugang zu Wohnraum haben, weil sie eben eher außen vor gehalten werden.
Das verstehe ich zum Beispiel. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die Politik das nicht versteht. Bei mir ist es so, nehmen wir mal an, ich bin Vermieter, ich habe eine Wohnung und ich kann sie frei im Markt vermieten. Dann gehe ich nach dem höchsten Preis und dann habe ich vielleicht 1, 2, 3 Bewerber, unter die ich Messe aussuche. Wenn ich jetzt das nicht machen kann, wenn ich jetzt gedeckelt bin, dann habe ich nicht 3 Bewerber, sondern 103 Bewerber. Aber ich nehme trotzdem dieselben wie vorher. Und eigentlich muss ich dann Leuten, die es eigentlich leisten können, der kaufkräftige Zahnarzt, sage ich jetzt mal, der wohnt dann günstiger, als er eigentlich müsste, weil er davon profitiert. Oder umgekehrt, wenn ich lange in der Wohnung sitze, dann ist es günstiger für mich, in der großen Wohnung zu bleiben. 3 Zimmer, meinetwegen Witwe, alle anderen sind schon weg, Familie ausgezogen, Mann gestorben. Aber es ist günstiger, in einer 3-Zimmer-Wohnung zu bleiben, als umzuziehen in eine kleinere Wohnung, weil einfach meine Miete seit Jahrzehnten einfach sehr langsam steigt. Ich rede ja auch mit den Politikern. Wo liegt das Erkenntnisproblem, das zu verstehen?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Probleme. Es gibt zum einen das Insider-Outsider-Problem, das haben Sie auch gerade angesprochen. Die Leute wohnen relativ günstig. Es gibt ja die Kappungsgrenzen, die die Erhöhung der Bestandsmieten einschränkt. Und das führt auch dazu, dass die Bestandsmieten seit Jahren weniger stark steigen als die Neumieten. Das heißt, diese Schere zwischen Bestandsmieten und Neumieten geht auseinander. Und das führt zum Beispiel dazu, dass wenn ich jetzt in einer großen Wohnung wohne, meine Kinder ausgezogen sind oder mein Ehepartner gestorben ist, ich eben gar nicht dadurch profitieren kann, dass ich mich verkleinere. Das wirkt sich gar nicht positiv auf die Miete aus, weil die neue Wohnung, die kleiner ist, die kostet dann eben oft ähnlich viel wie die alte Wohnung. Und das trägt dazu bei, dass der Wohnraum, der pro Person verbraucht wird, größer ist. Und das verstärkt dann nochmal die Wohnraumknappheit. Ne? Also unter anderem führt es auch dazu, dass wenn man zum Beispiel den Wohnort wechseln muss für den Arbeitsplatzwechsel, weil man einen attraktiven Job in einem anderen Ballungszentrum angeboten bekommt, dann ist natürlich ein Disincentive, also ein negativer Anreiz, dass dann der Wohnungswechsel eben mich unter Umständen teuer zu stehen kommt, weil die Miete, die ich dann zahlen muss, viel höher ist. Also das beschränkt auch die Mobilität für den Arbeitsplatzwechsel, was volkswirtschaftlich wirklich ein schlechter Effekt ist, weil wir haben Fachkräftemangel. Es wäre gut, wenn die Arbeitskräfte dort eingesetzt würden, wo sie am meisten beitragen zur Produktivität. Da würden sie dann auch mehr verdienen. Aber wie gesagt, eben der Wohnraumwechsel ist dann oftmals das Problem. Und das ist natürlich schwierig. Nun ist es aber andererseits so, dass durch dieses Insider-Outsider-Problem natürlich die Insider, diejenigen, die Wohnungen haben, ist natürlich die Mehrheit. Und das macht es politisch natürlich sehr, sehr schwer, hier die Trade-offs wirklich klar auf den Tisch zu legen.
Das heißt, im Prinzip ist es eine Politik zugunsten von Besitzenden und Alten, sage ich jetzt mal überwiegend, weil die sitzen ja in den Wohnungen tendenziell eher, zulasten von Neuankömmlingen und Jüngeren.
Ja, so kann man das sagen. Also es beschränkt die Mobilität in der Gesellschaft und es führt natürlich auch dazu, dass diejenigen, die schon Wohnraum haben, tendenziell in relativ zu den Wohnungen, die sie zu Marktpreisen bewohnen würden, großen Wohnungen wohnen und diejenigen, die keine Wohnung finden, eben dann auf der Suche bleiben. Es ist natürlich so, wir haben ja im Gutachten uns auch zur Mietenregulierung geäußert. Ich glaube, bei der Mietpreisbremse, also den Beschränkungen von Neumieten, das ist ein Instrument, das übergangsweise etabliert wurde und wo man wirklich nur raten kann, das auslaufen zu lassen, weil das natürlich auch die Investitionsanreize in Wohnungen reduziert. Am Ende, wenn die potenziellen Investoren erwarten, dass dieses Instrument immer wieder verlängert wird, dann ist natürlich klar, eine Wohnung, die ich jetzt baue, ist irgendwann dann auch in der Regulierung und das senkt die Attraktivität, diese Wohnungen dann bereitzustellen. Bei den Kappungsgrenzen, da muss man vorsichtiger sein, weil Menschen, die schon in Wohnungen wohnen, die haben natürlich Fixkosten des Umzugs und da ist natürlich auch sozusagen die Macht des Vermieters größer. Die Mieten überproportional zu erhöhen. Ne? Also bei den Kappungsgrenzen macht es schon Sinn, da eine Regulierung zu haben, dass da die Mieterhöhungen nicht überschießen, weil man natürlich die hohen Kosten des Vermieters für einen potenziellen Umzug auch ausnutzen kann, indem man dann wirklich es mit den Mieterhöhungen übertreibt. Ne? Also bei den Kappungsgrenzen muss man, glaube ich, eher schauen, dass man sozusagen die so angleicht, dass die Vermieter weiterhin einen Anreiz haben, erstens den Wohnraum bereitzustellen und zweitens ihnen nicht, also die Wohnungen nicht zu verkaufen an potenzielle Eigentümer zum Beispiel und auch einen Anreiz haben, die Wohnungen kontinuierlich in gutem Zustand zu halten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Wir haben ja auch im Rahmen der Transformation zum Klimaschutz vielfältige Bedarfe, Wohnungen zu sanieren, energetisch zu sanieren, die Heizungstechnologie zu erneuern. Und da muss man eben auch aufpassen, dass dann die Mietpreisregulierung nicht so ausgestaltet ist, dass die energetische Sanierung am Ende hinten runterfällt, was dazu führen würde, dass die vielen Mieterinnen und Mieter am Ende in schlecht sanierten Wohnungen wohnen, mit schlecht fossiler Heizungstechnologie und dass am Ende zwar nicht die Miete massiv ansteigt, sondern die Heizkosten.
Gut, wobei das natürlich so ein Problem ist, weil selbst wenn Sie das jetzt nicht hätten mit Kappungsgrenzen und Mietpreisbremse und so weiter, ist es schon so, dass natürlich die energetische Erneuerung sich nur beschränkt rechnet, nicht? Es ist schon so, dass oftmals die Energiekostenersparnis geringer ist als der erforderliche Anstieg der Quadratmetermieten wegen der Sanierung, gerade wenn Sie eine gebauten denken 50er, 60er Jahre. Also ich glaube, es wird nicht ganz so einfach sein.
Ja, das ist richtig, aber es ist natürlich auch die Frage, wie die Mietenregulierung ausgestaltet ist. Da gibt es zwei Fragestellungen. Das eine ist natürlich, erlaubt die Steigerung der Miete, also kann man die Instandhaltung der Wohnung tatsächlich refinanzieren? Und da muss man natürlich über die Kappungsgrenzen nochmal neu nachdenken, vor dem Hintergrund, dass ja die Zinsen gestiegen sind und dass auch die Materialkosten gestiegen sind. In der alten Welt, vor den Krisen, die wir erlebt haben, ist das vielleicht so gewesen, dass diese Flexibilität, die Mieten alle 3 Jahre um 20% insgesamt zu erhöhen, das hat vielleicht ausgereicht. Man muss das nochmal evaluieren unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Und einen anderen Aspekt, den man auch nochmal anschauen sollte, ist das flexibel genug? Es kann ja durchaus sein, wir haben ungefähr 10 Millionen private Vermieterinnen und Vermieter, die sehr wenige Wohnungen vermieten, so 2, 3 Wohnungen vermieten in Deutschland. Und das ist ja gut, dass dieser Besitz breit gestreut ist. Das ist eben für die Vermieter oft auch ein Beitrag zu ihrer Altersvorsorge. Aber sie müssen natürlich die Wohnungen dann auch rentabel vermieten können. Und da ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt für 3 Jahre die Miete mal nicht erhöht habe und dann kommt eine große Reparatur auf mich zu, die ich vielleicht nicht erwartet habe oder wo ich nicht vorausschauend genug war, die Miete in der vergangenen Periode zu erhöhen. Und dann kann ich das nicht mehr nachholen, obwohl ich eben jetzt diese Kosten in Kauf nehmen muss. Das ist natürlich dann auch ein Problem. Und da müsste man mal gucken, dass man das Instrument vielleicht auch so flexibilisiert, dass man mit diesen Herausforderungen dann als Vermieter auch umgehen kann.
Ja, ohnehin gibt es ja Studien, glaube ich, vom DEW gibt es eine Studie, wonach gerade die kleinen Vermieter eigentlich sehr schlechte Renditen erwirtschaften mit ihren Wohnungen, weil sie eben tendenziell weniger schnell erhöhen etc. als die großen. Also insofern, man müsste eigentlich aus staatlicher Sicht die kleinen Vermieter erhalten und nicht es denen das Leben schwer machen. Jetzt würden wahrscheinlich Kritiker Ihnen sagen, liebe Frau Grimm, wir machen morgen Miete frei, alles gut, erhöhen den Druck auf die Leute, die schon Wohnungen haben. Auf der anderen Seite, das alleine wird doch nicht zu mehr Bau führen. Ich meine, wir haben jetzt die aktuellen Zahlen. Die neue Baugenehmigungen sind erneut stark eingebrochen, 45% gegenüber dem Vorjahr. Das wird ja wahrscheinlich nicht genügen, dass mehr gebaut wird, nur weil die Mieten freier sind.
Ja, ich glaube, das Thema Mietenregulierung ist zumindest das Thema, das am meisten kontrovers diskutiert wird. Deswegen ist es auch wichtig, das hervorzuheben. Ich glaube, es wird nicht den ganzen Job machen, aber es ist sehr wichtig, dass man mit Blick auf die Mietenregulierung nochmal drauf guckt. Diese Regulierung kommt ja auch aus einer Zeit eben vor den Kostenerhöhungen, die jetzt mit den Krisen auch auf die Investoren, auf die Vermieter zugekommen sind. Materialkosten sind höher, Zinsen sind höher. Und ich glaube, das muss man genau angucken, weil es sehr wichtig ist, dass einfach aus der Rendite der Anreiz da ist, in Wohnungen zu investieren, auch von der privaten Seite, weil sonst einfach der Staat zu sehr in der Pflicht ist, das zu kompensieren und er wird es einfach finanziell nicht leisten können. Die anderen Themen sind natürlich auch klar. Wir haben hohe Baukosten. Wenn wir uns die Daten angucken, dann ist es so, dass natürlich jetzt die Baukosten auch sehr stark angestiegen sind. Und die Baukosten sind nicht nur stark angestiegen, weil die Materialkosten und die Rohstoffpreise und die Zinsen angestiegen sind, sondern bei uns ist es auch besonders kompliziert. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Regelungen. Wir haben das Bauen nicht standardisiert. Und man kann in beiden Dimensionen natürlich viel machen, um die Baukosten zu senken, dass man einfach die Vorgaben sozusagen so anpasst, dass sie nicht übers Ziel hinausschießen und dass man versucht, stärker standardisiert zu bauen, das Bauen sozusagen zu industrialisieren, um auch die Kosten nochmal zu senken. Und ein weiteres Thema ist natürlich die Verfügbarkeit von Flächen zu erhöhen. Und auch da kann man natürlich von den Vorgaben, von der Regulatorik her viel machen. Jetzt muss man gucken, wie invasiv man da wird. Das ist auch ein kontroverses Thema sozusagen in der Innenentwicklung. Man kann einerseits sagen, dass man es einfacher macht, Flächen zur Verfügung zu stellen, aber man kann auf der anderen Seite auch die Eigentümerinnen und Eigentümer verpflichten, Flächen zu bebauen. Über zum Beispiel eine Differenzierung in der Besteuerung, je nachdem, ob eine Fläche bebaut ist oder nicht. Und diese Themen stehen natürlich alle im Zusammenhang miteinander, also Innenentwicklung, Außenentwicklung, Reduktion von Vorgaben und Anforderungen und Standardisierung im Bauen hängt natürlich eng zusammen dann mit der Mietenregulierung. Ja, also wenn das Bauen günstiger wird, dann ist es natürlich auch bei bestehender Mietenregulierung attraktiver zu bauen. Insofern, man sollte aber alle Hebel in Bewegung setzen.
Würden Sie dann auch an den Energiestandards was drehen? Ich habe gestern im Deutschlandfunk einen Beitrag gehört, da ging es um ein Programm in Bayern oder ein deutschlandweites Programm, was war ein Beispiel in Bayern, so von alt nach jung. Also es war in meinen simplen Worten war es ein Programm, junge Leute kaufen alten Leuten ihre energetisch ineffizienten Gebäude ab, bekommen staatliche Förderung dafür, müssen, und jetzt kam der Clou, müssen diese Häuser aber dann auf A-Plus-Standards herrichten. Und deshalb wenig so überraschende Ergebnis ist, dass fast keiner das macht, einfach weil die Kosten so gigantisch hoch sind, diesen hohen energetischen Standard zu erreichen, dass das Programm eigentlich nicht aufgenommen wird. Also müssten wir da, wenn wir mehr Wohnraum haben wollen, nicht auch sagen, lasst uns von, ich sage mal meinen Worten, überzogenen energetischen Effizienzanforderungen Abstand nehmen?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch nochmal nachjustieren muss, vor allen Dingen im Zusammenspiel mit der Heizungstechnologie. Man muss natürlich dann überlegen, sozusagen, wie gut muss das Gebäude denn instand gesetzt sein, damit es die Möglichkeit gibt, eine klimaneutrale Heizungstechnologie zu nutzen. Ja, und über dieses Maß muss ich eigentlich von der Anforderung her nicht hinausgehen, Weil das Wichtige ist ja, dass am Ende tatsächlich die Emissionen, die durch das Gebäude verursacht werden, reduziert werden. Und da spielt natürlich Gebäudehülle und Heizungstechnologie eine Rolle. Da sollte man dann dem Hausbesitzer auch die Möglichkeit lassen, das kostenminimal seinen Voraussetzungen entsprechend zu machen. Da könnte ich mir gut vorstellen, haben wir jetzt nicht genau angeguckt im Gutachten, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man da nochmal genau hingucken muss, was ist denn die Vorgabe sozusagen, die man seitens des Staates da einzieht. Und ist die Vorgabe bezüglich der Gebäudehülle nicht vielleicht sogar zu streng, wenn man berücksichtigt, dass die Gebäudehülle ja nicht auf den höchsten Standard hin saniert werden muss, um am Ende in Richtung Wärmepumpe gehen zu können.
Das heißt, wenn wir zusammenfassen, bei der Wohnungspolitik plädieren Sie eigentlich für mehr Markt, mehr Anreize, aber Sie würden auch, glaube ich, richtig gelesen habe, auch für einen stärkeren sozialen Wohnungsbau noch plädieren.
Ja, ich glaube, man muss es kombinieren. Also meine Perspektive darauf ist, dass man durchaus jetzt die Marktkräfte schon nochmal mobilisieren muss, damit man sich am Ende beim sozialen Wohnungsbau nicht übernimmt. Wenn man die Marktkräfte mobilisiert, dann bedeutet das aber unmittelbar, dass natürlich auch Mieten steigen. Aber das bedeutet auch, dass man bei der Subjektförderung, also beim Wohngeld, wahrscheinlich zunächst mehr Kosten, zumindest im Übergang, in Kauf nehmen muss, weil man dann einfach den Menschen, die sich die Wohnung nicht aus eigener Kraft leisten können, stärker unter die Arme greifen muss. Also das ist, glaube ich, schon die zielgerichtete Förderung, dass man sozusagen bei der Mietpreisregulierung eine Anpassung vornimmt, sodass die Investitionsanreize in privaten Wohnungsbau wieder steigen und dass man im Gegenzug aber sagt, naja, dann schaut man, dass man das Wohngeld so ausgestaltet, dass da diejenigen, die sich die Wohnung nicht selber leisten können, nicht zurückgelassen werden. Weil natürlich ist Wohnen auch ein soziales Problem. Also man muss schon schauen, dass man sowohl was der Zugang zu Wohnraum angeht, als auch was die Durchmischung angeht, keine zusätzlichen sozialen Probleme hier induziert, dadurch, dass man bei der Mietenregulierung etwas die Zügel lockert.
Das verstehe ich mit dem Ziel der Durchmischung. Ich meine, die Frage ist natürlich, sozialer Wohnungsbau mehr, Subjektförderung mehr. Wir haben ja auch das Problem, unter anderem auch aufgrund der hohen Zuwanderung, die wir in Deutschland haben.
Genau, also ich glaube, Subjekt- und Objektförderung müssen da schon Hand in Hand gehen. Ich meine, wir haben das Wohngeld als Subjektförderung, die relativ zielgenau ist. Das kriegen diejenigen, die sich tatsächlich die Wohnung von ihrer Einkommenssituation her nicht leisten können. Und es wird, muss auch jeweils neu beantragt werden. Es ist also relativ zielgenau, fällt auch weg, wenn man vom Einkommensniveau her dann eben nicht mehr förderungswürdig ist. Beim sozialen Wohnungsbau ist natürlich die Zielrichtung auch noch eine andere. Da kann es eben durchaus sein, dass man diskriminierten Gruppen eben den Zugang ermöglicht. Vor allen Dingen in der Zeit, wo Wohnraum in Ballungszentren knapp ist, reicht es ja oft nicht, die Wohnung bezahlen zu können, um den Zugang zu bekommen, sondern diese Wohnraumknappheit in den Ballungszentren führt ja genau dazu, dass man eben diskriminieren kann. Von daher ist natürlich sozialer Wohnungsbau schon auch ein Mittel, Personengruppen Zugang zu Wohnraum zu bieten, die eben typischerweise Opfer von Diskriminierung sind. Es ist richtig, wir brauchen auch viel Zuwanderung in den Ballungszentren. Und ich glaube, auch mit Blick auf die Zuwanderung, die wir auch brauchen, um die Produktivität zu steigern. Wir laufen ja mehr und mehr in die Problematik, dass das Arbeitsvolumen zu gering ist und das Produktivitätswachstum in Deutschland dadurch eingebremst wird, dass wir eben nicht genug Arbeitskräfte haben. Da würde man jetzt schon gucken, wo sind denn die zentralen Hemmnisse, um Zuwanderung möglich zu machen, um die Produktivität zu steigern. Und da ist es im Moment nicht die Konkurrenz um den Arbeitsplatz natürlich, wir haben Fachkräftemangel, sondern es ist die Konkurrenz um den Wohnraum. Und insofern ist die Lösung des Problems des fehlenden Zugangs zu Wohnraums schon auch eine ganz wichtige Anforderung, um unsere Produktivität wieder zu steigern und Zuwanderung möglich zu machen.
Da weise ich auf den nächsten Teil unseres Gesprächs. Wir kommen gleich auf ganz Deutschland. Ich habe noch eine Frage zum Thema Wohnraum. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, inwiefern es stimmt, es gibt immer wieder diese Meldungen, wonach Bürgergeldempfänger teilweise eben mehr Miete bezahlen. Also vor dem Hintergrund, dem Motto, der Staat zahlt es ja und da gibt es weniger Nachfrage, Elastizität. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass Sie eigentlich im Prinzip sagen, ich mache es in ganz einfachen Worten, tendenziell wollen wir eigentlich die Mieten freigeben. Damit haben wir mehr Druck auch im Bestand, um übergroße Flächen aufzugeben. Wie sehen Sie denn die Idee zu sagen, dass man vielleicht künftig bei einer Reform des Bürgergeldes eben die Miete auch pauschaliert, statt die tatsächliche Miete zu übernehmen?
Ja, ich glaube, wir müssen hier aufpassen. Also wir sind ja jetzt in einer Situation, wo die Mieten hoch sind. Wir haben Steigerungen der Preise im deutschen Wohnungsmarkt, aber wir sind jetzt noch nicht in einer Situation der massiven Anspannung. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen Stück für Stück den Marktkräften wieder mehr Raum geben, um Investitionsanreize zu erhöhen, und wir schauen gleichzeitig, dass die Flächenverfügbarkeit steigt, dass wir schauen, dass wir die Baukosten senken, in einer Situation, wo wir es schaffen, in vielen Ballungsräumen ausreichend Wohnungsangebot bereitzustellen, da glaube ich, ist das nicht so ein Problem. Aber ich glaube, wir sollten schon schauen, dass wir in der Übergangszeit den Menschen, die eben keinen Zugang zu Wohnraum haben, aufgrund ihrer Einkommenssituation durchaus die Möglichkeit geben, am ersten Wohnungsmarkt teilzunehmen. Insofern muss man, wenn man diese Pauschalierungsgedanken hat, muss man sich überlegen, wie angespannt ist die Situation. Das muss man abwägen. Wir haben uns im Gutachten damit erstmal nicht auseinandergesetzt, sondern sind vom jetzigen System ausgegangen. Wenn man es anpasst, würde ich denken, dass man sich überlegen muss, wie ist denn die Situation am Wohnungsmarkt? Es nützt ja auch nichts, wenn man es pauschaliert und dadurch eine Segregation erreicht, dass die Leute, die sich eben den Wohnraum nicht leisten können, dann komplett in die Außengebiete verdrängt werden, weil diese pauschalierten Beträge eben nicht ausreichend sind, um in den meisten Bezirken der Ballungsräume dann Wohnraum zu finden. Ich glaube, da gibt es schon eine Abwägung. Und wenn man das System ändert, dann muss es eben gut zusammenpassen.
Das verstehe ich. Und da sind wir eigentlich beim schönen Übergang jetzt. Das muss zusammenpassen. Wir haben es gerade eben eigentlich in mein Wort. Protestieren Sie, wenn ich es jetzt übertreibe. Wir haben eigentlich gesehen, wir haben eine staatliche Intervention gehabt vor ein paar Jahren. Kappungsgrenze, Mietpreisbremse im Sinne von, wir verlangsamen den Mietanstieg, um entsprechendes Angebot auszuweiten. Das war zumindest mal der theoretische Ansatz. Jetzt schauen wir ein paar Jahre später und stellen fest, die Nachfrage ist deutlich stärker gestiegen als erwartet durch die Binnenmigration, durch Migration aus dem Ausland. Wir haben gleichzeitig das Angebot nicht ausgeweitet. Da hat der Staat eklatant versagt, sage ich jetzt mal. Nicht genug Bauland ausgewiesen, die Baukosten sind gestiegen, Umfeldbedingungen waren nicht attraktiv genug. Gleichzeitig haben wir jetzt einen Wahlkampf. Sie haben es angesprochen, wir werden einen sozialen Wahlkampf haben, was eigentlich schade ist. Ich würde lieber einen Wirtschaftswahlkampf wünschen, wo man im Prinzip sagen muss, zum einen, ich bin dann populär, wenn ich den Bestandsmietern sage, eure Miete bleibt weiter geschützt. Das bringt mir viele Wählerstimmen. Das ist also populistisch eigentlich. Und ich habe trotzdem, obwohl der Staat ja es nicht geschafft hat, im letzten Jahr es besser zu machen, weit verbreitet in der Bevölkerung eine hohe Staatsgläubigkeit. An dem Motto, der Staat kann das lösen. Und da hätte ich jetzt mal die Frage aufgeworfen, ob nicht dieses ganze Thema Wohnungsmarkt so ein bisschen symptomatisch für das steht, was in Deutschland passiert. Der Staat hat eigentlich in den letzten Jahren nicht richtig investiert. Der Staat hat nicht die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen. Wir haben jetzt einen eher populistisch ausgerichteten Wahlkampf und wir haben vor allem im breiten Teil der Bevölkerung kein Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Gutachten mit Ihren Kollegen ein unglaublich trübes Bild gezeichnet für die deutsche Wirtschaft. Ich habe es wirklich gelesen, also im Ist wie auch im Ausblick. Kann man sagen, der Wohnungsmarkt ist symptomatisch für das, was in Deutschland schiefläuft und wir brauchen ganz andere Politik? Oder ist es einfach mitgetan, dass man einfach ein paar Sondertöpfe macht, was Sie ja auch im Gutachten drin haben, dem Staat hier und da einfach mehr Geld gibt, verbunden mit der Auflage, liebe Politiker, jetzt müsst ihr es aber auch wirklich dafür ausgeben und nicht für Soziales.
Ja, ich glaube, die aktuelle Debatte zeigt, dass das nicht funktionieren wird. Also diese Appelle, da kann man eigentlich relativ pessimistisch sein, dass das nicht funktionieren wird, ohne ein sehr, sehr klares strukturelles Umdenken. Die Situation ist ziemlich trüb, das haben Sie, glaube ich, gut beschrieben. Wir haben eine absolute Seitwärtsbewegung beim Bruttoinlandsprodukt. Also seit 2019 mit diesem Einbruch während der Corona-Pandemie, aber wir sind jetzt erst wieder auf dem gleichen Niveau wie 2019, also 5 Jahre gar kein Wachstum. Europa ist in der gleichen Zeit insgesamt 4% gewachsen, die USA 12. Das deutet schon auf deutliche, auch strukturelle Probleme hin. Und auch das ganze Konjunkturbild deutet auf strukturelle Probleme hin. Die Auslastung in der Industrie ist runtergegangen. Die Investitionen sind runtergegangen. Die Sparneigung ist weiterhin hoch. Die Leute sind verunsichert. Vermutlich auch nicht ganz zu Unrecht, weil auch unklar ist, wie Deutschland sich wirtschaftspolitisch in Zukunft ausrichtet. Und gleichzeitig haben wir eben auch die Beobachtung gemacht, dass während die Weltwirtschaft wieder robust wächst, die deutschen Exporte, die immer dynamischer sich entwickelt haben als die Weltwirtschaft, eigentlich hinter dem Wachstum der Weltwirtschaft zurückbleiben. Und das deutet schon alles darauf hin, dass wir ein strukturelles Problem haben. Und wenn wir uns jetzt angucken, sollten wir eigentlich jetzt nochmal einen Schluck aus der Pulle nehmen, also ein bisschen Schulden machen, oder sollten wir versuchen, auch andere strukturelle Probleme zu lösen? Da muss man sich mal angucken, wie hoch unsere Staatsquote ist. Wir sind fast bei 50%. Natürlich ist die Staatsquote von 44% vor der Corona-Pandemie, also 2019, angestiegen auf 50, ungefähr um die 50. Und zwar natürlich wegen der ganzen Krisenmaßnahmen, aber wir sind davon jetzt auch nicht weit runtergekommen. Und das ist durchaus problematisch. Der Staat ist in sehr, sehr vielen Bereichen der Wirtschaft involviert. Das macht es nicht besser. Das zeigt sich ja zum Beispiel im Bereich des Wohnungsmarktes. Der Staat möchte sich da involvieren, sieht viele Maßnahmen vor, sowohl an Regulierung als auch an eigenem Engagement. Aber der Staat ist langsam und löst das Problem nicht. Wir sind quasi in so einer Interventionsspirale. Man meint es gut, aber es funktioniert nicht. Und die Schlussfolgerung ist jetzt oft in der öffentlichen Debatte, dann nach noch mehr Staat zu rufen. Aber es macht es nicht besser, sondern es verschärft eben oft das Problem. Das heißt, wir haben da eine Interventionsspirale, wo wir eigentlich nicht so richtig sehen, wo Licht am Ende des Tunnels ist. Und das ist in vielen anderen Bereichen auch so. In der Energiepolitik zum Beispiel. Auch da mischt der Staat sich in immer mehr Angelegenheiten ein und macht die Dinge dadurch nicht besser, sondern es führt nur dazu, dass man den Staat in immer mehr Bereichen braucht. Und am Ende der Staat das aber nicht leisten kann. In der Klimapolitik genauso. Ne? Jetzt, wenn man sich mal fragt, was sollte man denn tun, um den Staat da rauszunehmen? Meistens ist es so, dass man sich überlegen muss, an den Rahmenbedingungen was zu ändern. Wir haben gerade länger darüber geredet, wie man das beim Wohnungsmarkt machen könnte. Aber es sind sozialpolitisch sehr, sehr anstrengende Diskussionen. Das finden die Wählerinnen und Wähler nicht toll. Zu sagen, man müsste eigentlich die Anpassung der Mieten etwas mehr zulassen, damit eben für die privaten Vermieter sich das Vermieten von Wohnungen auch tatsächlich sicher lohnt. Und zwar nicht nur für den Durchschnittsvermieter, sondern eben für relativ viele. Und am Energiemarkt zum Beispiel haben wir eine ganz skurrile Situation. Der Strompreis in Deutschland ist ja einheitlich über das ganze Land verteilt. Aber wir haben natürlich eine völlig asymmetrische Erzeugung von Strom über das Land verteilt. Im Norden haben wir viel Windkraft, also da müsste eigentlich der Preis sehr niedrig sein. Im Süden haben wir zu wenig Kapazität. Da ist eigentlich Knappheit des Angebots da und der Preis müsste hoch sein. Ja? Wir mitteln aber den Preis über ganz Deutschland hinweg und das führt zu ganz verrückten Auswirkungen an den Märkten. Wir importieren nämlich deswegen oft Strom. Marktgetrieben haben wir den Anreiz, Strom aus Skandinavien zu importieren, in Stunden, wo wir einen Überschuss am Windstrom im Norden haben. Ja, der Markt gibt aber das Signal sozusagen und die Skandinavier, gehandelt wird das auch so, aber es muss dann natürlich nach dem Handel wieder korrigiert werden durch unsere Netzbetreiber, weil es überhaupt nicht funktioniert. Zum gleichen Zeitpunkt exportieren wir marktgetrieben Strom nach Frankreich, weil unser Preis gemittelt durch den günstigen Windstrom aus dem Norden sehr niedrig erscheint, deswegen sozusagen nach Frankreich marktgetrieben Strom exportiert wird, der aber gar nicht da ist, weil wir haben ja Knappheit im Süden. Auch das muss dann wieder durch den Netzbetreiber korrigiert werden. Folge davon ist, unsere Partner im europäischen Verbund wollen gar nicht so viel Kapazitäten zu uns ausbauen. Schweden hat ja kürzlich den Ausbau einer Stromleitung nach Zentraleuropa gestoppt, weil die gesagt haben, nee, also dadurch erhöhen wir uns den Strompreis und es gibt überhaupt keinen Anlass dazu, weil das sind ja physikalisch gar nicht mögliche Entwicklungen, die da marktgetrieben suggeriert werden, weil einfach das Preissystem nicht richtig aufgestellt ist. Die Lösung ist, wir müssten in Deutschland eine Zonierung machen. Wir müssten den Strommarkt in Preiszonen einteilen, sodass eben diese Knappheiten, diese relativen Knappheiten im Bundesgebiet in den Preisen sich widerspiegeln und dann eben bessere Anreize für den Betrieb da sind, aber auch bessere Anreize für die Investitionen. Es ist nämlich dann rentabel an den Orten, wo die Kapazität fehlt, tatsächlich zu investieren, weil ich weiß, wenn ich da baue, dann verdiene ich auch was. Ja? Und was machen wir jetzt? Weil wir uns eben den Schritt nicht trauen, auch politisch ein sehr schwieriges Thema, muss natürlich jetzt der Staat einspringen und Subventionen dafür ausschreiben, in den Regionen, wo Stromerzeugung knapp ist, Kraftwerke zu bauen. Und muss dann aber auch überlegen, die werden ja dann bei dem einheitlichen Strompreis in ganz Deutschland auch nicht betrieben sozusagen, selbst wenn sie da stehen, über Subventionen finanziert. gibt der Markt ihnen gar nicht die richtigen Anreize, betrieben zu werden. Ja, marktgesteuert würden dann immer noch die Kraftwerke im Norden erstmal zum Zug kommen, weil die sind ja günstiger. Auch den Betrieb muss ich dann sozusagen staatlich herbeiführen. Und das führt dazu, dass das ganze System sehr, sehr ineffizient ist, sowohl von der Ausgestaltung, welche Kraftwerke wo stehen, als auch dahingehend, wie es betrieben wird. Und das führt natürlich zu immensen Kosten. Also auch da haben wir eben durch staatliche Entscheidungen bezüglich der Rahmenbedingungen und dann eben auch der Förderung eine Spirale eigentlich, die dazu führen, dass der Staat immer mehr Aufgaben hat. Und auch da ist es so, beim Strommarkt ist es nicht so klar, wie man das von oben herab dirigistisch betreibt, wenn man doch ein immer dezentraleres System haben will, wo selbst jeder Haushalt seine eigene Erzeugung hat und irgendwie mit dem Gesamtsystem als Anbieter und als Nachfrager interagiert.
Ein schönes Beispiel. Ich meine, jetzt habe ich natürlich ganz viele Punkte mir aufgeschrieben, aber beginnen wir mal wirklich bei dem Thema Energie. Ich habe dazu zwei Anmerkungen. Also zum einen ist es ja so, also ich will das Bayern gar nicht in Schutz nehmen, aber die Voraussetzungen für Windkraft in Bayern sind schlechter als in Schleswig-Holstein. Ich glaube, das ist eine Aussage, die darf man treffen. Das heißt im Klartext, selbst wenn ich dort Windräder aufstelle, laufen die weniger. Das heißt, am Ende ist der Strom teurer. Dafür haben wir Bayern mehr Sonne als Schleswig-Holstein, habe ich mal gelesen. Insofern gleicht das ein bisschen wieder was aus. Jetzt haben wir aber historisch gewachsen mehr Industrie im Süden als im Norden. Wenn ich jetzt also Zonierung mache, heißt es ja, dass die Industrie im Süden noch höhere Preise hat, als sie jetzt schon hat. Und Sie haben ja in Ihrer Studie auch aufgezeigt, wie erheblich der Stromkostennachteil deutscher Industrie ist. Da ist ein schönes Chart in dem Bild drin. Ich glaube, Sie sind ungefähr, wir liegen ungefähr um, ich würde mal sagen, ein Drittel liegen wir höher als in Frankreich, habe ich jetzt gerade so grob im Kopf. Das heißt, wir würden die Industrie im Süden noch mehr schwächen. Erster Punkt, zweiter Punkt dazu. Wenn wir so eine Zonierung machen, dann hätte man doch eigentlich auch sagen können, damals, liebe Bayern, der Atomausstiegsentscheid ist kein Bundesland verpflichtendes. Dann hätten die Bayern ja auch sagen können, wir lassen unser Isar 2 laufen. Und hätten wir da wahrscheinlich in so einem zonierten Markt in der Kombination von Solar, ein bisschen Wind und Isar 2 wahrscheinlich günstigere Strompreise gehabt. Also ist es nicht ein bisschen spät? Sie nicken, aber das sehen wir nicht. Aber ist es nicht ein bisschen spät für die Zonierung, jetzt zu kommen? Weil jetzt wird im Prinzip am Ende wird gesagt, bis jetzt haben wir alles deutschlandweit einheitlich gemacht, jetzt zonieren wir. Da hätte man doch früher sagen müssen, liebe Bayern, ihr habt die Möglichkeit, klar, hätten sie Atommüll auch behalten müssen und so weiter, aber oder sehe ich das jetzt falsch? Weil ich glaube, wenn jetzt der Strom im Süden Deutschlands teurer wird, die Unternehmen werden sich im Zweifelsfall nicht in Schleswig-Holstein ansiedeln, sondern in den USA.
Das ist genau der Punkt. Also gut, dass Sie da nochmal nachfragen. Die Zonierung würde ja nicht unbedingt bei gleichen Durchschnittspreisen wie heute nur die relativen Preise im Süden und im Norden verschieben, sondern die Zonierung hätte ja vor allen Dingen den Zweck, das gesamte System, den Betrieb des gesamten Systems effizienter zu machen. Und zwar sowohl mit Blick auf die Investitionsanreize, welche Kraftwerke baue ich wohin, als auch mit Blick auf den Betrieb der Kraftwerke. Das bedeutet nämlich, dass die Kraftwerke in den verschiedenen Zonen dann auch tatsächlich zum Zug kommen, vor allen Dingen eben im Süden Deutschlands. Und insgesamt wäre es so, dass eine Zonierung natürlich den Durchschnittspreis deutlich senken würde, den man in Deutschland bezahlt. Jetzt gibt es verschiedene Szenarienrechnungen und ich würde vermuten, bevor man die Entscheidung zu einer Zonierung in Preiszonen, zu einer Einteilung in Preiszonen trifft, würde man sicherlich noch verschiedene Szenarienrechnungen anstellen und bereitstellen. Herauskommen wird wahrscheinlich, dass der Süden nicht sehr stark verlieren wird im Vergleich zur jetzigen Situation. Wenn wir die einheitlichen Strompreise behalten, dann ist es eigentlich so, dass wir immer stärker in ein de facto komplett reguliertes System reinlaufen. Weil diese Eingriffe, die dann seitens der Netzbetreiber und auch die Subventionen, die seitens des Staates nötig werden, die werden immer umfangreicher sein. Weil man einfach dieses Koordinationsproblem zwischen Angebot und Nachfrage in jeder Stunde zwischen den ganz vielen, wir haben ja viel mehr Akteure auch im Strommarkt, das wird man gar nicht leisten können in diesem Marktdesign. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Süden nicht stark verlieren würde, aber durchaus durch diese Strompreise, die dann besser die Knappheitssituation in jeder Stunde auch widerspiegeln, hat man viel mehr attraktive Geschäftsmodelle für ganz viele verschiedene Akteure und muss die Dinge nicht herbeifördern. Aktuell haben wir eine Situation, wo wir sogar seitens der Bundesnetzagentur herbeifördern wollen, dass die Industriebetriebe flexibel auf das Stromangebot reagieren. Obwohl wir gar nicht so richtig wissen, ob die Effizienzverluste, die dadurch in der Industrie resultieren, in Proportion stehen zu dem Effizienzgewinn, der dadurch für den Strommarkt zu erreichen ist. Also wir haben da sehr, sehr viele Markteingriffe, die wir vermeiden könnten. Und insofern ist, glaube ich, die Situation im Süden so, dass man nicht so stark verlieren würde, wie es immer an die Wand gemalt wird. Man hätte insgesamt in Deutschland ein effizienteres Stromsystem. Und Sie haben das ja schon richtig gesagt, die Unternehmen, die sich überlegen, aus Deutschland abzuwandern, die überlegen sich nicht, vom Süden in den Norden zu wandern, auch wenn wir Preiszonen hätten, würden sie das nicht tun. Die Unternehmen, die sich überlegen, abzuwandern, die überlegen sich, aus dem Süden Deutschlands in Gebiete außerhalb der EU abzuwandern. Ich glaube, diese Fragestellung, die stellt sich unabhängig davon, ob wir jetzt Preiszonen machen oder keine Preiszonen machen. Aber wenn wir Preiszonen machen, haben wir eben dadurch, dass wir sehr, sehr viele Subventionen dann nicht mehr zahlen müssen oder das Stromsystem insgesamt günstiger machen, haben wir eben auch mehr Spielräume, um dann andere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel uns zu überlegen, lohnt es sich vielleicht eben auch durch staatliche Interventionen dazu beizutragen, dass man diese Abwanderung verhindert. Ne? Da muss man natürlich auch wieder die Frage stellen, macht man sich da was vor? Ist das sinnvoll, durch staatliche Förderung oder andere Maßnahmen Industrie im Land zu halten? Aber ich glaube nicht, dass diese Preiszonenentscheidung diese Fragestellung irgendwie negativ beeinflusst. Im Gegenteil. Man hat dann staatlicherseits mehr Spielräume, man hätte große Effizienzgewinne im Betrieb und man hätte klare Anreize für die vielen Akteure, die zur Effizienz des Strommarktes beitragen können. Also insofern wäre ich da schon sehr skeptisch, ob diese Argumente tragen. Und ich habe ja in einem meiner Minderheitsvoten im Gutachten auch klar gemacht, diese Reformen, wenn man die wirklich angeht. Natürlich gibt es erstmal Gewinner und Verlierer, es gibt Unsicherheiten, es gibt Härten, die dann möglicherweise auf den Süden Deutschlands zukommen würden. Und genau für solche Übergänge, wenn man sagt, man reformiert Institutionen, sodass man Licht am Ende des Tunnels sieht und am Ende in einem tatsächlich effizienteren, besseren System mit besseren Anreizen für die vielen Marktakteure landet, für diesen Übergang, da könnte es sich natürlich lohnen, Geld in die Hand zu nehmen, um die harten für die Verlierer oder für die temporären Verlierer von Transformationen abzufedern. Also da würde ich sogar denken, wenn wir jetzt sagen, wir haben Spielräume und können noch zusätzliche Verschuldung in Kauf nehmen, dann doch dafür, Reformen möglich zu machen, die am Ende dazu führen, dass wir besser dastehen und dass wir wirklich strukturell in die richtige Richtung laufen und die Anreize wieder so gerade ziehen, dass dann eben Wachstum, Innovationskraft gefördert wird.
Man kann Schulden sicherlich im Übergang besser gestalten, aber man sollte keine Dauersubvention machen. Genau. Und ich finde Ihr Beispiel jetzt gerade zum Strompreis fand ich sehr, sehr illustrativ, um zu zeigen, eben wie übermäßige Eingriffe des Staates schaden. Also heißt es, Zonierung und Rücknahme des Staates ist die Antwort. Aber jetzt gucken wir nochmal gesamthaft auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrie, weil wir haben, wir haben es beide so umschifft. Ich finde es wirklich dramatisch, was da drin steht, weil Sie schreiben ja auch drin, es kann noch schlimmer kommen. Erst dem Motto, wir haben eigentlich schon einen starken Einbruch bei der Industrie. Die Industrie investiert dann weniger, weil die Investitionsgüterindustrie in Deutschland so wichtig ist, befördert es weiter den Abstieg der Industrie. Also wenn man das so liest, kann man auch sagen, oh Mann, wir sind dann so einer Abwärtsspirale gefangen. Wenn man dann schaut auf die Faktoren, sind dann die Energiekosten, sind aber auch die hohen Lohnkosten. Und Sie haben, ich meine, ich finde übrigens das Gutachten dahingehend immer ganz toll, weil man so als Laie auch eine Menge lernt. Da ist also da so eine Elastizität bezüglich der Exportnachfrage. Also ich habe das dann gelesen, müssen dreimal lesen, aber okay, ich verstehe es einigermaßen und ich habe daraus Folgendes entnommen, ganz simplen Worten. Unsere Elastizität bezüglich des Weltmarktes nimmt kontinuierlich ab, seit ungefähr 2010. Ich würde sogar fast sagen, sogar beschleunigt. Die Kurve fällt so nach unten ab. Da steht im Gutachten drin, es ist ein ziemlich guter Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Dann sage ich mal einfach, okay, wir haben hohe Energiekosten, wir haben Bürokratie, wir haben schlechte Infrastruktur, wir haben hohe Lohnkosten und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes geht dann nieder, vor allem gegenüber einem unserer früheren Hauptkunden, nämlich gegenüber China, die uns, wir wissen es, aus vielen Bereichen mittlerweile eigentlich technologisch schon abgehängt haben. Ich habe es jetzt gelesen und habe dann natürlich gewundert, wo ist das Sanierungsprogramm des Sachverständigenrates? Jetzt mal unter uns. Wenn Sie so mal so richtig jetzt hier neuer Kanzler, neue Kanzlerin, whatever, sitzen da zusammen und sagen, okay, das sind jetzt die 3, 4 richtigen Hebel, an denen du ansetzen musst, um das zu drehen. Also wie gesagt, da fand ich das Gutachten, ich würde mir nie erlauben, sie zu kritisieren, da fand ich es ein bisschen so, weil ich denke mir so ein bisschen hier Bürgergeld, 5 Euro mehr oder weniger, das doesn't change the show. Wir müssen ja richtig radikal reinschneiden.
Ja, ich habe das ja auch versucht, in meinem Minderheitsvotum so ein bisschen zu skizzieren. Ich hatte jetzt das Energiemarktthema schon das haben wir schon diskutiert. Ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich, dass es nicht die eine Maßnahme gibt, sondern es sind eine ganze Menge an Reformen, wo man überlegen muss, wie schafft man es, dass der Staat sich stärker aus der Wirtschaft rauszieht und das substituiert durch gute Rahmenbedingungen. Und natürlich ist es so, dass die Schwellenländer allen voran China natürlich aufholen und unsere Wettbewerbsfähigkeit in Kernbereichen unserer bisherigen Industrie herausfordern. Das ist richtig. Und das zeigt das Konjunkturbild auch wirklich drastisch, dass da die Auslastung zurückgeht, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China eben nicht so ist, wie sie früher mal war, dass die in vielen Bereichen jetzt eben auch umfangreiche Produktionskapazitäten ankündigen, in denen wir eigentlich traditionell gut waren. Ja, also China in den ganzen Energiewendetechnologien, das haben wir jetzt nicht im Gutachten aufgearbeitet, aber wenn Sie sich das Bild mal angucken, in allem, was man so für die Energiewende braucht, da hat China Ankündigungen für Produktionskapazitäten für das Jahr 2030, die weit über das hinausgehen, was sie selber brauchen an Anlagen. Das ist auf den Export gerichtet. Und in Europa und den USA ist es eigentlich andersrum. Da sind die Produktionskapazitäten eigentlich geringer als das, was wir gemäß unseren Energiewendezielen bräuchten. Und da zeigt
sich. Da sind die Chinesen rational. Da sagen sie, ah, da gibt es einen Markt, den bedienen wir.
Genau. Und da zeigt sich schon, dass so eine Verschiebung stattfindet. Und was man einerseits sagen muss, ist das, was wir jetzt eben für den Strommarkt durchgesprochen haben, das müsste man auch für den Klimaschutz machen. Da muss man sich auch überlegen, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir mit weniger Subventionen und mit mehr Anreizen die Privatwirtschaft in die Richtung von nachhaltiger Produktion lenken. Und da muss man auch sagen, die energieintensive Industrie, die uns jetzt immer so viel Sorgen macht, das ist ja nicht die ganze Industrie. Ja? Also für viele Unternehmen in Deutschland würde es schon sehr gut funktionieren, wenn man stärker über die Emissionsbepreisung agieren würde, wenn man gleichzeitig die ganze andere komplizierte Regulierung, also dieses Dickicht versucht abzubauen. Wenn man sich nämlich mal anguckt, was gibt es alles über den Emissionshandel hinaus? Wir haben einen Emissionshandel für Energie und Industrie und dann haben wir den nationalen Emissionshandel für Mobilität und Wärme, der Stück für Stück in den zweiten europäischen Emissionshandel überführt werden soll. Ja, und eigentlich würde man denken, naja, wenn man überlegen will, was kostet denn das ein Unternehmen eine Tonne CO2 zu emittieren, dann müsste man nur gucken, in welchem Emissionshandel ist es denn? Ja, und dann kennt man den Preis. Weit gefehlt. Die Kosten, eine Tonne CO2 zu emittieren, schwankt zwischen 10 Euro und 240 Euro, je nachdem, was man macht. Ist total heterogen. Und das liegt einfach daran, dass wir zusätzlich zum Emissionshandel alle möglichen Ausnahmen, zusätzlichen Anforderungen und so weiter etabliert haben, was es natürlich für ein Unternehmen völlig undurchschaubar macht, ob ein Geschäftsmodell tatsächlich trägt. Das sind ja drastische Unterschiede sozusagen, wenn ich klimaneutral produzieren will, ob ich jetzt 10 Euro zahle oder 240. Und zudem, was vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, es macht es auch für die Kapitalgeber völlig undurchschaubar, ob ein Geschäftsmodell tatsächlich belastbar ist. Und das führt natürlich dazu, also es nützt ja nichts, wenn das Kapital verfügbar ist, aber die Projekte sind gar nicht attraktiv, sind gar nicht.
Ja, ist auch gar nicht berechenbar mit den erratischen Zahlen, klar.
Und da müssen wir eben auch viel machen. Also kann man auch, indem man da tatsächlich bei diesen zusätzlichen Anforderungen substanziell aufräumt und einfach die Rahmenbedingungen klärt, da im Gegenzug staatliche Subventionen auch verzichtbar werden. Auf die gleiche Art kann man durch viele andere Bereiche gehen. Und ich glaube, da kann der Staat schon in vielen Bereichen sich deutlich zurücknehmen, einerseits durch eine Anpassung von Rahmenbedingungen, aber auch eben durch einen Rückzug des Staates aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir aktuell eine Situation haben, wo die Sozialausgaben stärker ansteigen, als wir wachsen. Und das ist ein großes Problem. Das führt dazu, dass im Haushalt die Spielräume für zukunftsorientierte Ausgaben immer niedriger sind. Das bedeutet, dass man sich überlegen muss, wie kann man einfach die Kosten der sozialen Sicherungssysteme reduzieren. Rente ist da ein Thema. Ja, also haben wir zum letzten Jahr was im Gutachten zu gemacht. Und da gibt es auch ein paar Maßnahmen, die sind eigentlich sehr eingängig, aber eben auch kontrovers. Zum Beispiel die Anpassung oder die Kopplung des Renteneintrittsalters an die Entwicklung der ferneren Lebenserwartung. Das bedeutet ja nicht, dass man gleich eine Rente mit 70 hat, sondern es bedeutet einfach, dass man das Verhältnis von Rentnerinnen und Rentnern zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern konstant hält. Und zwar systematisch konstant hält. Und das führt natürlich dazu, dass die Belastung der Arbeitnehmer durch Beiträge, durch Rentenbeiträge nicht in die Höhe schießt, weil man die Renten auf einem bestimmten Niveau garantiert und das Rentenalter festhält. Dann gibt es ein paar andere Maßnahmen bei der Rente, beim Bürgergeld. Also man kann in diese ganzen Bereiche gehen, aber es ist alles nicht einfach. Es ist nicht so, dass es die eine Maßnahme gibt, sondern man muss eigentlich sowohl die sozialen Sicherungssysteme neu ausrichten, sodass man eben sichergestellt hat, dass die nicht stärker ansteigen, als wir wachsen, sodass die Kostenentwicklung uns die Spielräume im Haushalt nicht nimmt. Und auf der anderen Seite durch Ausgabenkritik und strukturelle Reformen den Staat eben aus vielen Wirtschaftsbereichen rausnehmen, die eigentlich nicht traditionell zu den Staatsaufgaben gehören. Und über diesen Weg kann man sich natürlich Spielräume erwirtschaften, aber nicht von heute auf morgen.
Ich würde natürlich sagen, naja gut, die Ausgaben für Soziales müssen sowieso explodieren, weil ja jetzt die Babyboomer demnächst in Rente gehen und da steigen die Kosten ja. Das ist die Frage, kann man überhaupt mal was gegen tun? Und ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, da gibt es schon eine Tabelle bezüglich der Komponenten des BIP-Wachstums. Und wenn ich die richtig gelesen habe, man darf ja die Top-Zahlen, glaube ich, einfach addieren, die da drin sind. Dann ist ja am stärksten gewachsen in diesem Jahr der Staatskonsum, glaube ich, mit 0,5%. Das heißt, wenn ich jetzt so, ohne wenn das 0 gewesen wäre, dann wären wir nicht um 0,1 geschrumpft, sondern 0,6, kann man das sagen. Also sind wir eigentlich nur noch getrieben vom Staatskonsum?
Ja, ich glaube, man muss in dieser Situation jetzt schon sehen, dass die Bundesregierung natürlich sich schwer tut, aus dieser Krisensituation herauszukommen. Auch davon ist das Konjunkturbild noch geprägt. Aus dieser Situation müssen wir herauskommen. Jetzt haben wir erstmal die Situation, dass wir bis zu den Neuwahlen und bis eine neue Koalition steht, da wahrscheinlich nicht viel Bewegung haben werden und auch einige Maßnahmen, die die Regierung geplant hatte, unter anderem ja auch der Nachtragshaushalt, nicht zustande kommen werden. Das wird sicherlich eine Auswirkung auf das BIP noch haben. Aber natürlich ist das nicht wünschenswert, dass das BIP sehr, sehr stark durch staatliche Maßnahmen getrieben wird in den Zeiten, die jetzt unsere neue Normalität darstellen. Also wir sind sicherlich in einer herausfordernderen Zeit als vor der Corona-Krise. Die Rahmenbedingungen haben sich komplett geändert. Wir haben ganz andere Ausgabenanforderungen im Verteidigungsbereich. Wir müssten eigentlich viel mehr in Bildung investieren. Wir haben diese ansteigenden Kosten in den sozialen Sicherungssystemen. Also man muss da ganz neu gesellschaftlich verhandeln. Und die Frage ist eben, haben wir die Kraft dazu? Und meine Antwort wäre zumindest, wir sollten es versuchen, in verschiedenen Dimensionen erweitert zu kommen, sodass wir strukturell uns in eine Welt bewegen, in der wir dann aus den Möglichkeiten, die wir im Haushalt haben, tatsächlich auch wirtschaften, der Staat seine Ausgaben auch tätigen kann. Und wenn wir jetzt tatsächlich über Verschuldung nachdenken, dann müssen wir unbedingt darüber so nachdenken, dass wir die nutzen, um solche Strukturreformen möglich zu machen. Also ich glaube nicht, dass es was bringt, jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt Schulden auf und senken damit die Energiepreise oder subventionieren Firmen jetzt in einem Übergang, der gar kein Übergang ist, sondern sich dann in eine Dauersubvention eigentlich umwandelt, weil das Licht am Ende des Tunnels eben nicht zu sehen ist. Sondern man muss da, glaube ich, sehr ehrlich sein und sich überlegen, welche Baustellen können wir denn angehen, wo wir tatsächlich das Wachstumspotenzial, das Innovationspotenzial in Deutschland stärken können.
Also ich bin natürlich in einer Meinung, dass wir jetzt nicht vorhandene Strukturen subventionieren sollten. Ich glaube, wir müssen hinnehmen, dass VW Werke schließt. Wir müssen hinnehmen, dass die Automobilindustrie Stellen abbaut. Wir müssen hinnehmen, dass einige energieintensive Industrien nicht hier produzieren. Wir müssen hinnehmen, dass Stahl nicht in Deutschland hergestellt wird, weil mit Wasserstoff, den wir importieren, es sich nicht rechnen wird, wie die Potsdamer Kollegen vorrechnen. Jetzt müsste man ja was Neues schaffen. Und da wäre meine Frage eigentlich so, wie kommt es neuer eigentlich in die Welt? Weil wir haben ja in Deutschland sind ja nicht erfolgreich mit dem Neuen. Nicht? Ich glaube, SAP ist so der Vorzeiger-IT-Konzern, über 50 Jahre alt, die anderen Industrien stammen alle aus dem Kaiserreich. Was ist eigentlich die Voraussetzung? Ich meine, haben wir eigentlich die Voraussetzungen, um die wegfallenden guten Arbeitsplätze durch ähnliche zu ersetzen? Im Gutachten heißt es so nach dem Motto, naja, wir nehmen Dienstleistungen nehmen zu, oder ich weiß, und der Dienstleistung kann auch gut profitabel sein. Aber wir sind eigentlich, was das betrifft, auch verglichen mit den USA und auch Großbritannien, deutlich schlechter. Müssen wir das damit abfinden, dass wir ärmer werden? Oder sagen Sie auch, nö, das könnte man schon noch verhindern?
Also ich glaube, man darf nicht so schwarz malen. Man sieht ja sozusagen in der öffentlichen medialen Diskussion oftmals die Probleme. Und das ist ja auch total normal, weil überall da, wo es schlecht läuft, aber wo viele Leute in Arbeit sind, betrifft natürlich auch viele Leute und das interessiert natürlich auch viele Leute. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Branchen und Bereiche, wo es total brummt. Ja? Also ich meine, allein wenn Sie sich jetzt mal die Diskussion angucken, warum steigen denn die Gehälter der DAX-Vorstände in einer Zeit, wo es uns wirtschaftlich so schlecht geht? Natürlich, weil viele von diesen Unternehmen in extrem profitablen Bereichen unterwegs sind.
Und im Ausland produzieren.
Natürlich ist das auch der Fall, weil diese Konzerne multinational aufgestellt sind. Aber viele von denen produzieren natürlich in großem Umfang auch in Deutschland. Man sieht da, dass es durchaus Geschäftsbereiche gibt, wo es absolut läuft, wo Wachstumsmärkte sind. Natürlich wäre es für Deutschland gut, für diese Unternehmen, zum Beispiel im digitalen Bereich, tut sich viel, ne? Also wenn man die Abschätzungen auch sich anguckt, welchen Beitrag zum Produktivitätswachstum könnte künstliche Intelligenz haben, ne, gibt es eine ganze Bandbreite an Abschätzungen. Und all das hängt natürlich an politischem Handeln. Also das hat dann einen positiven Einfluss auf die Produktivität in Deutschland, wenn wir es auch erlauben und möglich machen. Ja, das hängt an Regulierung, das hängt an Bürokratie, das hängt daran, wie wir die Nutzung und die Bereitstellung von Daten ermöglichen. Da gibt es ganz viele Aspekte. Es hängt daran, wie wir Menschen ausbilden, wie stark wir unsere Ausbildung auch auf die Bedarfe, die da kommen, ausrichten und auch, wie wir Ökosysteme schaffen, in denen dann eben auch Startups eine gute Chance haben zu wachsen. Da gibt es sehr, sehr vieles, was man tun kann. Und ich glaube durchaus, es gibt viele dieser Wachstumsmärkte, die müssen wir identifizieren. Es gibt eben ganz viele Märkte, in denen es genau andersrum läuft, als wir das gerade im Konjunkturbild in Deutschland sehen. Und die müssen wir identifizieren und für die müssen wir ein attraktives Umfeld bieten. Ja. Und da gehört es natürlich in Deutschland dazu, sich auch zu öffnen. Da muss man natürlich an viele Themen ran, die dem Deutschen nicht so in die Wiege gelegt sind oder die wir eben lange verdrängt haben. Ein total interessantes Thema in dem Zusammenhang ist zum Beispiel auch Verteidigungsrüstungsindustrie. Ja, wir müssen die Verteidigungsbudgets erhöhen. Wir werden jetzt durch die Wahl von Donald Trump nochmal sehr stark gedrängt werden, unser Verteidigungsbudget auch wirklich zu erhöhen. Und dann fragt sich, naja, da ist der Staat doch als Abnehmer von entsprechenden Rüstungsgütern, was ja auch in großem Umfang digitale KI und so weiter Technologien sind, in der Rolle, wo er viel auslösen kann. In den Vereinigten Staaten haben genau solche Entwicklungen zu großen Spillovers auch auf die Produktivität in der Privatwirtschaft geführt. Das ist ein Riesenpotenzial. Wenn man das proaktiv nutzt, dann hat man eine große Chance. Das bedeutet natürlich aber, dass man sich strategisch Gedanken machen muss. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir mehr zu Hause, at home, produzieren sollten und nicht diese Rüstungsgüter aus dem Ausland kaufen sollen und sozusagen dann mit unserem Geld die Produktivität in dem Bereich und die Innovationskraft in dem Bereich im Ausland ankurbeln sollten, sondern aus Souveränitätsgründen und aus eigenem wirtschaftlichen Interesse wäre es eben sehr sinnvoll, das hier voranzutreiben. Jetzt sehen Sie aber, dass das natürlich ein kontroverses Thema ist, wenn zum Beispiel ein Rüstungskonzern einen Fußballverein sponsert als Hauptsponsor, dann geht gleich die Moraldiskussion los und da sieht man, dass man noch einiges am Mindset ändern muss. Gleichzeitig würde ich denken, dass man bei diesen Fragen energieintensive Industrie erhalten hat, auch viel mit dem Thema zu tun. Ich glaube, diese Blickweise Rüstungsindustrie und Verteidigungsfähigkeit, die wir ja wirklich stärken müssen in Deutschland, ist da eine gute. Wir müssen schon aufpassen, dass wir das strategisch durchdenken, was wir aus Europa abwandern lassen und was nicht. Es geht da nicht um Deutschland, sondern es geht schon um die Souveränität in Europa. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie kann ich der energieintensiven Industrie unter den Rahmenbedingungen, die ja die Klimapolitik der EU setzt, eine Zukunft bieten, dann gibt es da schon Möglichkeiten. Das, was wir im Moment machen, ist einzelwirtschaftliche Förderung von ganz vielen Projekten, wo Unternehmen auf Basis von Wasserstoff zum Beispiel ihre Produktion umstellen sollen. Das funktioniert natürlich nicht, weil da ist die Informationsasymmetrie so groß, dass der Staat da natürlich unglaubliche Mitnahmeeffekte bei den Unternehmen erzeugt. Entweder oder es funktioniert eben nicht, wie man jetzt im Fall von ThyssenKrupp sieht. Da will der Staat Milliardenbeträge beitragen, aber trotzdem kommt man nicht so richtig weiter. Da könnte es natürlich angebracht sein, dass der Staat schon diese Bedarfe an Wasserstoff, die er ja schon evaluiert hat, durch eine konzertierte Beschaffungsstrategie deckt. Wenn ich zum Beispiel über eine Agentur den Wasserstoff beschaffen würde, aus dem In- und aus dem Ausland, 70% ungefähr des Wasserstoffs müssen ja aus dem Ausland kommen, gemäß der Abschätzungen. Wenn ich diese Mengen, die ich brauche, bündel und dann national und international ausschreibe, dann habe ich schon mal einen Wettbewerbsprozess, der den Preis drückt. Dann müsste ich natürlich ein bisschen pragmatischer sein bezüglich der Technologien. Dann könnte blauer Wasserstoff ja auch eine Option sein, die das Ganze dann im Übergang auch günstiger möglich macht. Und dann könnte man eben seitens dieser Agentur diesen Wasserstoff verkaufen an die potenziellen Abnehmer. Und das hätte den Vorteil, dass ich eben nicht solche gestrandeten Projekte habe, wo es dann am Ende doch nicht funktioniert, wenn jemand nämlich diese Option gekauft hat. Und das Geschäftsmodell, das man sich für die Transformation vorgestellt hat, geht nicht auf. Dann kann ich ja meine Wasserstoffoption auch am Markt wieder an jemand anderen verkaufen. Ja, also wenn der Staat diese Beschaffung bündelt und dann auch marktgesteuert über den Verkauf dieser Optionen auf den importierten Wasserstoff organisiert, dann führt das dazu, dass die Mengenverfügbarkeit erwartet werden kann und dass man dann eben auch nicht über gestrandete Förderprojekte nachdenken muss, wo das Geld erstmal alloziert wurde und dann nicht abgerufen wird. Und dann ist es ein sehr, sehr langer Prozess, bis man dann mit den entsprechenden staatlichen Mitteln was anderes macht, sondern dann hätte man die Mengen gesichert und dann würde eben sich auch eher privatwirtschaftlich ergeben, wer dann diesen Wasserstoff nutzt. Also ich glaube, da könnte man viel, viel effizienter vorgehen. Wenn wir die ganze energieintensive Industrie abwandern lassen, was passiert dann? Naja, dann verlagern die sich wahrscheinlich ins außereuropäische Ausland. Und ob sie da jetzt dann klimaneutral produzieren oder nicht, kann man sich fragen. Ich würde denken, dann werden die eher erstmal weiter auf Basis fossiler Technologien, also CO2-intensiv produzieren. Was aber auch wahr ist, ist, dass wir natürlich die Endprodukte, die Zwischen- und Endprodukte, die wollen wir ja trotzdem haben. Wir wollen ja unseren Konsum nicht einschränken. Also was dann passieren würde, ist, unsere Industrie wandert ab, produziert im Ausland eigentlich stärker noch auf Basis fossiler Technologien und wir importieren dann die Endprodukte, konsumieren die und der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck des Konsums in der Europäischen Union würde dann natürlich proportional steigen. Und dann fragt sich eben, trägt das denn dann zu unseren Klimazielen bei?
Und trägt es zum sozialen Frieden bei? Weil die Frage natürlich schon ist, ich vergebe hier Arbeitsplätze und Wohlstand auf, für nichts und wieder nichts, ist schwierig.
Vielleicht der letzte Gedanke noch, weil diese Deindustrialisierung führt natürlich dazu, dass wir unsere Klimabilanz in Ordnung haben. Dann können wir sagen, sozusagen, wir haben unsere Klimaziele erreicht. Aber wenn man den CO2-Fußabdruck des Konsums angucken würde, was man dann wahrscheinlich aus strategischen Gründen nicht tut, wenn man den CO2-Abdruck des Konsums angucken würde, würden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Ja?
Ja gut, wir haben uns ja letztes Jahr schon gelobt, dass wir die Klimaziele erreichen, obwohl es eigentlich nur Industrierückgang war. Also insofern, das stimmt. Ich möchte eine letzte Frage stellen, um optimistisch zu enden. Sie haben ja gerade so gesagt, nach dem Motto, ach, so schlimm wollen wir nicht haben. Es gibt eine Bülle von Maßnahmen, die wir ergreifen können. Was trauen Sie der deutschen Wirtschaft zu? Wenn ich das Gutachten lese, habe ich irgendwas gelesen vom Potenzialwachstum der nächsten paar Jahre Richtung 0,4-0,5% pro Jahr. Wenn wir jetzt alle Maßnahmen ergreifen, wenn jetzt sozusagen neue Regierung richtig anpackt und sagt, wir legen uns jetzt mit den Rentnern an, wir legen uns an mit den Bürgerbeiterfängern, wir legen uns mit allen an und machen hier mal ein richtiges Programm. Auf was kann man eine Wirtschaft wie die deutsche überhaupt noch treiben?
Ja, ich glaube, also wenn Sie jetzt mal wirklich in ein Szenario gehen würden, wo man auch wirklich klare Strukturreformen umsetzen könnte, dann haben wir natürlich große Chancen beizutragen. Wir haben ein System mit einer großen Rechtssicherheit. Wir haben eine sehr, sehr interessante Forschungslandschaft. Wir haben ein Bildungssystem, das natürlich das Potenzial hat, viele gute Fachkräfte auszubilden. Also ich glaube, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Die Herausforderung ist tatsächlich, das möglich zu machen. Das Vertrauen wieder bei der Bevölkerung auszulösen, dass man wirklich auf die Kraft der Koordination durch Märkte vertraut. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Deswegen habe ich auch sehr viel Respekt vor einem Wahlkampf, der den Leuten suggeriert, der Staat könnte fortwährend durch Sozialpolitik, die eigentlich über die finanziellen Verhältnisse des Staates hinausgeht, für sie sorgen. Davor habe ich schon extrem viel Respekt, weil das ist natürlich eine gemütliche Vorstellung, aber es wird nicht lange gut gehen.
Das sehe ich genauso. Liebe Frau Professorin Grimm, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Zeit. Das war spannend. Und ich hoffe, nachdem Sie schon zum zweiten Mal dabei sind, dass Sie auch zum dritten Mal mal wieder bei mir zu Gast sein werden, irgendwann in der Zukunft. Vielen herzlichen Dank erstmal.
Sehr gerne, vielen Dank.
Zurzeit gibt es eine Menge KI-Akteure, die viel Lärm und große Versprechungen machen. Aber die Wahrheit ist, die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Mit der intelligenten Plattform von ServiceNow durchdringt KI jeden Geschäftsbereich ihres Unternehmens und transformiert so die Arbeit ihrer Mitarbeiter, damit sich ihre Mitarbeiter auf die Arbeit konzentrieren können, auf die es ankommt, die Arbeit, die sie lieben. Denn wenn ihre Mitarbeiter besser arbeiten können, funktioniert alles besser. Lassen Sie die KI arbeiten für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Entwickler, für Ihre Kunden, für alle. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Soweit mein Gespräch mit Frau Professorin Veronika Grimm. Halten wir fest, die Lage der Wirtschaft ist unstrittig dramatisch und das ruft nach einer klaren und starken Antwort der Wirtschaftspolitik. Umso mehr erstaunt mich, dass sich kein Wohlstandsschaffungs-, sondern eher ein Wohlstandsverteilungswahlkampf abzeichnet. Ganz so, als wäre die Verteilung von Wohlstand nicht schon seit 20 Jahren im Fokus der Politik. Genau das hat doch dazu beigetragen, dass wir heute in der Krise stecken. Die Grünen, ich habe es bereits angesprochen, setzen auf mehr Subventionen, höhere Steuern für Reiche, Stichwort Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer und Ähnliches und natürlich Markteingriffe wie einen Mietenstopp, um so im Wahlkampf zu punkten. Ganz so, als hätten genau diese Markteingriffe in den letzten Jahren nicht nur nicht funktioniert, sondern erheblich zur Verschlechterung der Lage in der Wirtschaft beigetragen. Die SPD kündigt jetzt schon an, voll auf das Thema Gerechtigkeit setzen zu wollen. Verstanden als Verteilungsgerechtigkeit. Dabei gibt es nichts Ungerechteres als eine stagnierende oder gar schrumpfende Wirtschaft. Die Union erkennt zwar den Handlungsbedarf an, bleibt aber gefangen zwischen der erheblichen Mitschuld am Niedergang aufgrund der Politik der Merkel-Jahre und der Angst, von anderen Parteien als neoliberal gebrandmarkt zu werden. Was natürlich ein Witz ist, angesichts eines Staatsanteils von annähernd 50% an der Wirtschaftsleistung. Die FDP findet angesichts der medialen Positionierung als unehrenhafte Verräter praktisch kein inhaltliches Gehör und BSW und AfD setzen auf andere Themen. In Summe finde ich das dramatisch. Mit Blick auf den Absturz der Wettbewerbsfähigkeit und den unmittelbar einsetzenden demografischen Wandel haben wir nur noch diese eine Chance, die Richtung zu ändern und einen anhaltenden, von Verteilungskämpfen geprägten Niedergang zu stoppen. Das politische Establishment scheint sich mit Letzterem schon abgefunden zu haben und einfach zu sagen, wie können wir relativ besser dastehen und den Niedergang begleiten und unsere Pfründe sichern. Ich hoffe, es gibt noch einen Kurswechsel in diesem Wahlkampf, damit es einen echten Kurswechsel in der Politik gibt. Viel Hoffnung habe ich nicht, aber wir alle sollten versuchen, darauf hinzuwirken. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt mir nichts anderes, als Ihnen erneut sehr, sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.